Ich würde gerne mit euch einen Abschnitt lesen, das ist Hoffnung für alle, aus der Hoffnung für alle, 1. Samuel 30. Ihr könnt gerne in eurer Elberfelder mitlegen oder welche Bibel du hast, kannst aber auch ganz einfach dich zurücklehnen, wenn du magst, und zuhören, es auf dich. Die Vorgeschichte dazu, er war ja zum König gesalbt und er flieht vor Saul. Ihr wisst, Saul war sehr eifersüchtig auf ihn, verfolgte ihn ständig. Und David hatte genug Gelegenheiten, ihn umzubringen, und er tat es nicht. Und David war nun mal wieder auf der Flucht vor Saul. Er war in das Land der Philister geflohen und dort zum König Achish, dem König von Gath. Und dieser gab dem David und seinen Männern und seinen Familien eine Stadt, in der sie wohnen konnten, nämlich die Stadt Ziklag. Und der König Achish bat David, hatte David sehr gern. Und er glaubte auch, dass David der Feind von Israel geworden ist, wegen des Verhaltens von Saul. David, wenn du die Vorgeschichte liest, greift mit seinen Männern von Ziklag aus die Amalekiter an und auch andere Völker. Achish weiß nichts davon erst einmal. Und eines Tages der König Achish und seine Armee, sie haben vor, gegen König Saul und das Volk Israel in den Krieg zu ziehen. Doch die Heeresführer von diesem König Achish, sie wollen nicht, dass David und seine Männer mit in den Krieg ziehen. Sie glauben, dass der David, wenn sie dann nun mal gegen Israel kämpfen, dass David dann doch sich umwendet und mit Saul sich verbündet und gegen sie kämpfen würde. Und so lehnen sie es also ab. Sie lehnen es also ab, dass David mit ihnen zieht. Und jetzt geht also David her und er kehrt mit seinen Männern von nach Ziklag zurück. Das sind 2 Tage ungefähr vergangen inzwischen. Und jetzt lesen wir 1. Samuel 30 ab Vers 1. Da lesen wir, was passiert ist in dieser Stadt Ziklag, als David jetzt von diesem Gespräch mit dem König Achish zurückkommt. Ab Vers 1, 1. Samuel 30, 2 Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt, also da, wo die Stadt, die David bekommen hatte. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war, und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten. Sie weinten so lange, bis sie erschöpft waren. Auch Davids Frauen Ahinoam und Jezreel und Abigail aus Jezreel und Abigail aus Karmel und die Witwe Nabals waren ebenfalls entführt worden. Vers 6, David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott, und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Er befahl dem Priester Abjata, dem Sohn Ahimelechs, die Tasche mit den Losen zu holen. Als Abadja mit den Losen kam, fragte David den Herrn, soll ich dieser Räuberbande nachjagen? Werde ich sie einholen? Die Antwort vom Herrn lautete, ja, verfolge sie, du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien. Da brachen David und seine 600 Männer wieder auf. Beim Besorbach blieben etwa 200 Männer von ihnen zurück, denn sie waren so erschöpft, dass sie nicht mehr weiter konnten. Die restlichen 400 Soldaten überquerten den Bach und setzten die Verfolgung fort. Unterwegs fanden sie einen jungen Mann aus Ägypten, der auf freiem Feld am Boden lag. Sie trugen ihn zu David und gaben ihm erst einmal Brot und Wasser, ein Stück Feigenkuchen und 2 Handvoll gepresster Rosinen. Nachdem er sich gestärkt hatte, kam er wieder langsam zu Kräften. Er hatte 3 Tage lang nichts gegessen und getrunken. Zu wem gehörst du und woher kommst du, wollte David von ihm wissen. Der Mann antwortete, ich bin ein Ägypter, der Sklave eines Amalekiters. Mein Herr hat mich hier liegen lassen, als ich vor 3 Tagen krank wurde. Wir hatten vorher das südliche Stammesgebiet der Philister überfallen, dann auch Gebiete von Juda, besonders den Süden, wo die Nachkommen Kalebs wohnen. Die Stadt Ziklag haben wir in Schutt und Asche gelegt. David fragte, kannst du mir sagen, wohin diese Räuberbande gezogen ist? Der Ägypter antwortete, wenn du mir bei Gott schwörst, dass du mich nicht umbringst oder an meinen Herrn auslieferst, dann führe ich dich zu ihnen. Und so zeigte er David den Weg zum Lager der Amalekiter. Die hatten sich über die ganze Gegend zerstreut. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest, denn sie hatten bei ihren Raubzügen durch das Land der Philister und durch Juda reiche Beute gemacht. Vers 17, früh am nächsten Morgen, als es gerade hell wurde, griff David mit seinen Männern an. In einer langen Schlacht, die bis zum Abend dauerte, schlugen sie ihre Feinde. Bis auf 400 junge Männer, die auf Kamelen flohen, konnte niemand entrinnen. David befreite die Gefangenen, auch seine beiden Frauen, und eroberte alles zurück, was die Amalekiter erbeutet hatten. Seine Soldaten sahen ihre Familien gesund wieder, niemand wurde vermisst, auch ihren Besitz gab David ihnen zurück. Die Rinder, Schafe und Ziegen der Amalekiter nahm David mit. Seine Beute trieben sie vor ihrem eigenen Vieh her und sagten, das ist Davids Beute. Die 200 Männer, die David vor Erschöpfung nicht mehr folgen konnten und am Besorbach zurückgeblieben waren, liefen ihm und seinen Männern entgegen, als diese zurückkehrten. David ging auf sie zu und begrüßte sie freundlich. Von denen, die mit David in den Kampf gezogen waren, dachten einige Männer jedoch nur an ihren eigenen Vorteil. Sie forderten, die hier haben uns in der Schlacht im Stich gelassen. Also sollen sie auch nichts von der Beute bekommen, die wir unter Lebensgefahr den Feinden entrissen haben. Ihre Frauen und Kinder dürfen sie wieder mitnehmen. Weiter haben sie hier nichts mehr verloren. Doch da schritt David ein. Nein, meine Freunde, so machen wir es nicht. Denn alles hat uns der Herr geschenkt. Er hat uns bewahrt und uns über diese Räuberhorde siegen lassen. Und da sollte jemand eurem Vorschlag zustimmen? Wer zurückbleibt und das Lager bewacht, soll genauso viel erhalten wie jene, die in den Kampf ziehen. Alle sollen die Beute miteinander teilen. Von da an wurde es immer so gehandhabt. David machte es zu einem Gesetz im israelitischen Recht, das noch heute in Kraft ist, dass die, die das Lager bewachen, ebenso ihren Lohn und ihre Beute bekommen. Als ich diesen Text gestern und vorgestern las, da kam, da sprach der Herr zu mir und hat ein paar Punkte hervorgehoben aus diesem Text, die uns betreffen. Diese Grundlage, diese Geschichte, diese historische Geschichte, die ja da nun mal tatsächlich geschehen ist, die will ich jetzt versuchen, hineinzunehmen in unser Leben und dir zeigen, dass derselbe Gott, der David geführt hat und David geleitet hat, David befreit hat und David gesegnet hat, derselbe Gott, der ist oder der Gott ist, dem wir dienen und dem wir nachfolgen. Es ist der Gott der Bibel, es ist Gott, Jahwe, und es ist unser Herr Jesus Christus, dem wir folgen. Wenn wir 1. Samuel 30 anschauen am Anfang, dann sehen wir, nach 2 Tagen kommen sie zurück aus dem Gespräch mit dem König der Philister. Und als sie in ihre Stadt zurückkommen, ist alles verwüstet. Das heißt, alles dem Erdboden gleichgemacht. Es gibt nur noch Trümmer und Rauch. Und die Frauen sind weg, die Kinder sind weg, die Familien sind gestohlen. Alles Hab und Gut ist gestohlen. Zurück bleibt wirklich nur ein rauchender Trümmerhaufen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Aber immer wieder, wenn ich im Gespräch mit Menschen bin und auch die Not und die Verzweiflung oft sehe, die Menschen in ihrem Leben haben, dann hat mich diese Geschichte sofort erinnert an das Leben so vieler Menschen heutzutage. Wenn Sie Ihr Leben anschauen, dann scheint es so, dass alles, was man aufgebaut hat oder aufbauen wollte, futsch gegangen ist. Alles ist den Bach runtergegangen. Zurückgeblieben ist ein einziger Trümmerhaufen. Alles ist gestohlen worden, man hat nichts mehr. Und wir sehen hier, die Frauen wurden gestohlen, die Söhne gestohlen, die Töchter verschleppt. Es war nichts mehr da. Ich dachte dabei auch an so viele Familien in unserer Nation und überhaupt auch weltweit, aber auch in unserem Volk. Und ich spreche da nicht nur über Familien unserer Gemeinden, hin und her im Land, wo so viel Zerrüttung ist und so viel Streit ist und so viel Auseinandergehen ist, wo Scheidung und all diese Dinge ist. Und da es sind manchmal Väter, sicherlich in dem Fall mehr, aber auch Mütter. Die Scheidung, die sie hinter sich haben, hat ihnen alles geraubt. Man hat keinen Zugang mehr zu seinen Kindern, man hat keinen Zugang mehr zu seiner Familie. Es ist alles weg. Alles scheint irgendwie den Bach runtergegangen zu sein, um es noch milder auszudrücken. Und manch einer hat sicherlich in seinem Schmerz und in seinem Leid zu Gott geschrien und die Situation und die Umstände, in die er sich befand, nicht verstanden. Solche Umstände und Situationen sind ja nun mal auch manchmal sehr schwer zu verstehen. Vor allem, man hat ja auch mal irgendwann eine Ehe geschlossen, da hat es im Bauch gekribbelt, da waren die Schmetterlinge jeden Tag aktiv und die Liebesdüfte erfüllten die Luft. Aber auf einmal, irgendwie scheint alles gestohlen zu sein. Die Liebe ist gestohlen, die Beziehung ist gestohlen, die Familie ist gestohlen. Manches Mal leben wir in denselben Häusern, wir leben in denselben Wohnungen, aber es ist keine Beziehung, es ist keine Gemeinschaft, es ist Krieg. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber bin ich mir sicher, jetzt auch ein ganz Teil, die im Internet das hören werden. Und du hast, als dir alles verloren gegangen ist, als dir alles abhanden gekommen ist, da hast du vor Schmerz laut geschrien und du hast vor Schmerz laut geweint. Hier sehen wir bei der Geschichte von David und seinen Männern, sie schrien so laut und so viel und sie weinten so fürchterlich, dass sie vor Erschöpfung nicht mehr weiter konnten. Sie waren total erschöpft. Das ist immer eine große Gefahr, wenn wir dann erschöpft sind und vielleicht dann in Bedrückung stecken bleiben, in Depression hängen bleiben. Ich hatte gestern Abend auch darüber gesprochen. Ärger, den wir nicht loslassen, wird irgendwann ein Ärger, der sich nach innen richtet, sprich zu einer Depression wird. Diese Männer, sie waren total deprimiert. Bisher war David derjenige, der ihr König war, letztlich ihr Heerführer. Die haben gesagt, mit dem gehen wir durch dick und dünn. Und jetzt, auf einmal, ist der Heerführer und die ganze Mannschaft, auf einmal ist alles, was sie hatten, weg. Ihr Leben ist buchstäblich am Boden zerstört. Und das ist eine Taktik, die der Feind immer wieder hat bei solchen Situationen, wenn wir deprimiert sind, wenn wir niedergeschlagen sind, am Boden liegen, vielleicht sogar unsere Leiter Fehler gemacht haben, dann sind wir schnell dabei und sagen, die sind schuld, der ist schuld. Und dann wollen wir die Steine heben. Dann wollen wir mit Steinen werfen, steinigt sie. Die Männer von David, die bisher bereit waren, ihr Leben zu geben, waren durch ihren Gram, durch ihren Schmerz und ich muss auch sagen, dadurch, dass sie nur auf sich und ihre eigene Stärke schauten, sie waren so am Boden zerstört, dass sie keinen objektiven guten Blick mehr hatten für die bisherige Beziehung zwischen ihnen und David. Dieser David ist schuld. Der ist ja schließlich unser Leiter. Er trägt die Verantwortung. Und dann sammelten sie Steine ein. Und dann haben gesagt, den werden wir heute Abend zu Tode steinigen. Wir sind fertig. Unser Leben ist am Ende. Unsere Frauen sind weg. Unsere Kinder sind weg. Unser Hab und Gut ist weg. Und das ist eine sehr gefährliche Situation. Gott sei Dank geht David hier einen anderen Weg als die 600 Männer, die ihn begleiten. Er geht einen anderen Weg. Wenn wir das mal anschauen, in Vers 6, da lese ich nochmal, David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Kennst du das, wenn was schief läuft? Die Gemeinde ist schuld. Wenn die Gemeinde aufgepasst hätte, dann wäre das nicht passiert. Meine Hauszellleiter sind schuld, die Ältesten sind schuld. Wenn nicht richtig die Musik läuft, die Lobpreiser sind schuld. Es ist immer irgendjemand schuld. Aber merkt ihr, es ist so leicht, nie sind wir selber schuld. Niemand schlägt an die eigene Brust und sagt, ich bin schuld, ich trage Mitverantwortung für das Dilemma, für das Desaster, in dem ich stehe. Ich bin mitverantwortlich. Denn Schuld ist nicht immer nur auf einer Seite in unserem Leben, sondern geht oft von zwei Seiten aus. Aber der zweite Teil dieses Verses, also sie waren ja erbittert, sie wollen ihn steinigen. Was tut David? 1. Samuel 30, 6, die zweite Hälfte. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Und ich glaube, dass wir hier den größten Fehler begehen, als Gläubige in unserem Leben. Wenn die Dinge den Bach runtergegangen sind, und es ist sehr flach formuliert, wenn wir vor einem Trümmerhaufen stehen, wenn alles uns genommen wurde, was uns lieb und teuer war, die Liebe ist uns genommen worden, das Vertrauen, das wir einander geschenkt haben, ist uns genommen worden, alles ist uns gestohlen worden, es ist nichts mehr vorhanden, Misstrauen regiert in den Beziehungen und bestimmt die Beziehungen. Die Frage ist, was machen wir in so Situationen? Du musst dir vorstellen, der David war in derselben Situation wie diese 600 Männer. Auch ihm wurden seine Frauen gestohlen, er hatte zwei Frauen. Auch seine Kinder waren entführt worden. Auch er hat sein ganzes Hab und Gut verloren. Er hätte Grund genug zu sagen, ich falle in die gleiche Depression. Ich krieche in dasselbe Loch wie meine 600 Männer. Aber David traf eine andere Entscheidung. Er suchte Zuflucht bei dem Herrn. Und das ist die Botschaft, die ich heute auch für dich habe. Zum einen, Gott sagt, egal wie deine Situation ist, bisher hast du so stark auf Menschen gebaut. Du hast gemeint, Menschen können das regeln und in Ordnung bringen, was in deinem Leben schiefgelaufen ist oder wo du beraubt und gestohlen worden bist. Und du hast die Hilfe bei Menschen gesucht, aber du hast dort auch nur menschlichen Trost und auch nur menschliche Hilfe empfangen. Und der Herr möchte, dass du es machst wie David. David in dieser kritischen Situation. Ihm ging es nicht anders. David hat auch den ganzen Tag, wie seine Männer, vor Schmerz laut geschrien. David hat auch, wie seine Männer, den ganzen Tag geweint. Meine Familie ist weg. Meine Kinder sind weg. Vielleicht leben sie nicht mehr. Vielleicht hat man sie getötet. Wir denken an diese 200 christliche Schülerinnen in Afrika, die entführt worden sind von Islamisten. Wie viele Eltern, die da sind, wo sind meine Töchter? Wie viele Tränen, wie viel Geschrei, wie viel Weinen ist dort gewesen? Und wir wissen ja nicht mal, wie es diesen jungen Damen dort geht. Aber David, der ebenso geweint hatte, David, der ebenso erschüttert war über diesen Verlust, David geht einen anderen Weg. Er geht nicht den Weg der Anklage. Er geht nicht den Weg der Schuldzuweisung. Er geht nicht den Weg, andere zur Rechenschaft zu ziehen, sondern er sagt, in meiner Not, in meiner Situation, in der ich stecke, die ausweglos scheint und ausweglos erst auch mal ist. In dieser Situation, was machen wir denn jetzt überhaupt? Da kann nur einer Rat geben, da kann nur einer helfen und das ist der Herr. Und David geht und er sucht Zuflucht bei seinem Gott. Ich wünsche dir und mir uns, dass wir von heute an, wenn wir diesen Gottesdienst verlassen und wenn du im Internet diese Predigt hörst, dass du von dem Tag an die Entscheidung triffst. Egal welche Probleme in meinem Leben auftauchen, egal wie schwierig die Situationen sein mögen. Aber ich will eine Entscheidung treffen. Ich will mein Vertrauen in meinen Herrn setzen. Ich will mein Vertrauen in dem Herrn setzen, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Ich will mein Vertrauen in Gott setzen. Menschen um dich herum werden sagen, du spinnst, da kann dir kein Gott helfen. Wenn dir schon die nicht helfen können, die du im Alltag siehst und die deine religiösen und christlichen Berater sind. Wie soll dir ein Unsichtbarer helfen? Und wir sind so fixiert auf das Sichtbare. David wendet sich an diesen Unsichtbaren, so als würde er ihn sehen. Und er wendet sich auch an den Priester und er sagt, du, wir müssen zum Herrn gehen. Zum einen, David geht und sucht Zuflucht bei dem Herrn. Das heißt, er hat dort Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich kann mir vorstellen, dass er dort, was schon vor den Männern und mit den Männern geschehen ist, dass er geschrien und geweint hat. Du musst dir vorstellen, die Männer waren so erschöpft, sie haben sich die Seele aus dem Leib geheult. Da war nichts mehr von Tränen übrig, das war nur noch Erschöpfung. David ging es nicht anders. Aber er ging in die Gegenwart Gottes. Und dort in der Gegenwart Gottes, ich kann mir vorstellen, da ist noch der letzte Kraft an Schrei gewesen, auch an Tränen gewesen. Sag Gott, meine Familie ist weg. Gott, alles, was ich besessen habe, ist weg. Gott, es gibt keine Hoffnung. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Und deshalb verbindet er sich mit seinem Priester. Und er sagt, du, lass uns Gott fragen. Lass uns zusammen Gott fragen, was hat Gott für einen Rat in dieser Stunde? Und glaube mir, im Leben ist menschlicher Rat manches Mal sehr schnell zu Ende. Ja, wir kriegen menschlichen Rat sehr oft, der ist aber dann auch nur menschlich. Und der hilft auch nur in die nächste menschliche Runde hinein. Es ist manches Mal so, als fühlt man sich, wenn man menschlichen Rat geholt hat, als hätte man gerade nur ein Trostpflaster bekommen. Als hätte man gerade auf die Wunde, auf den Schmerz einfach schnell einen Notverband gemacht, damit es nicht ganz so schlimm ist. Aber Gott hat mehr für dich und mich als einen Notverband. Gott hat mehr für dich und mich als ein Pflaster. Gott hat Wiederherstellung und Heilung. Und er hat auch Zurückbringen von dem, was dir gestohlen wurde. Es ist heute der Punkt, wo der Herr dich reinnehmen möchte, erinnern möchte. Suche in jeder Notlage, in jeder Situation, bei jedem Verlust, den du erleidest. Suche die Gegenwart Gottes. Geh zu dem Herrn. Suche Zuflucht. Denn wenn du bei dem Herrn bist, dann wird etwas ganz schnell geschehen, wie bei David. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Die anderen, die blieben in ihrem erschöpften Zustand. Aber David, in der Gegenwart Gottes, wurde er erfrischt. Dort bekam er wieder Mut. Da hatte er Vertrauen. Ja, ich weiß nicht, wie es geschehen wird. Ich weiß nicht, wie Gott es machen wird. Ich weiß nicht, wie die Umstände sich ändern werden oder ob sie sich überhaupt ändern werden. Aber ich habe Vertrauen in Gott, dass er eingreifen wird. Und du musst, egal wie schlimm deine Situation ist, diesen Schritt tun, diese Entscheidung treffen wie David. Und wenn du sagst, ich bin zu schwach, selbst so eine Entscheidung zu treffen, dann rufe zum Herrn und sag, Herr, ich bin nicht mal mehr in der Lage, meine Zuflucht bei dir zu suchen, aber ich will meine Zuflucht bei dir finden. Herr, zieh mich in deine Gegenwart, hol mich in deine Gegenwart. Du sollst meine Zuflucht sein. Und in seiner Gegenwart, da wirst du wieder Mut bekommen. Da wirst du Kraft bekommen. Und dort wird der Herr dir auch Anweisung geben, wie du aus deiner Situation wieder herauskommst. Denn Gott gibt nicht nur Mut und Kraft und sagt, jetzt sitz auf deinem Trümmerhaufen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Nein, Gott hat einen Ausweg. Und dieser Priester, er kommt und sie befragen gemeinsam Gott. Und Vers 8, fragt David den Herrn, soll ich dieser Räuberbande nachjagen? Werde ich sie einholen? Die Antwort vom Herrn lautete, ja, verfolg sie. Du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien. Welch eine Zusage, welch ein Wort der Weisheit vom Himmel. Du wirst sie einholen und du wirst sie alle befreien. Welch ein Wort. Versteh mal, diese 600 Männer, die nur ihren Gram sahen, nur ihren Verlust sahen, nur ihre schlimme Situation sahen, die hatten keinen Mut, die hatten keinen Trost. Sie waren in einem Loch. Sie hingen fest in ihrer Situation. Aber David, er empfing frische Weisung, frische Führung vom Herrn. Und der Herr hat frische Führung für dich, für dein Leben, für deine Situation. Gott hat nicht irgendeinen abgestandenen Kaffee für dich. Er hat nicht irgendetwas, was nicht mehr nütze ist. So, und er hat auch nicht Trostpflaster, ja, erinnere dich, ich war ja schon mal schlimm und das ist ja gut geworden, wird schon irgendwie. Nein, Gott gibt klare Anweisungen. Und wenn wir zum Herrn kommen, dann wird dieser Herr uns sagen, du, diese Schritte kannst du unternehmen, um aus deiner Situation herauszukommen. Diese Schritte kannst du unternehmen, um in Freiheit zu gelangen. So, ich habe also ein Doppelthema. Suche deine Zuflucht beim Herrn und hol dir zurück, was dir gestohlen wurde. Gott will dir einen Weg zeigen. Gott will dir einen Weg zeigen und auch einen Weg selbst ebnen, wie du das Gestohlene, das, was der Teufel dir geraubt hat, wie du das wieder zurückbekommen kannst. Wenn er dir deine Gesundheit gestohlen hat, dann ist der Herr heute Abend hier, um dir zu helfen und dir Weisung zu geben, dir beizustehen, dass du das, was dir gestohlen wurde, wieder zurückholen kannst. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich saß mal mit einem ganz alten Seniorpastor zusammen, Pastor Waldvogel, und in dem Gespräch, da war noch ein Pastor dabei und wir saßen so und da ging es um das Thema, ja, wer einmal abgefallen ist, der kann nicht mehr zurück zu Gott. Und dann sagte Bruder Waldvogel mit seiner tiefen Stimme, da saßen wir so am Tisch, meine Brüder, ihr müsst wissen, bei dem Herrn sind alle Dinge möglich. Bei dem Herrn sind alle Dinge möglich, mit seinem Amerikanisch. Bei dem Herrn, damit war das Thema, kann einer zurück oder nicht, vom Tisch. Bei dem Herrn, was bei Menschen unmöglich ist, bei Gott ist es möglich. Ja, wir können nicht hergehen und sagen, du hast keine Chance mehr, bei dir geht's nicht mehr, das wäre vermessen und frech, so etwas zu sagen, und dann sind wir eher verantwortlich für das Unglück von Menschen. David suchte seine Zuflucht. Ja, was machen wir? Ich habe auch daran gedacht, wenn ich so diesen Text lese, soll ich dieser Räuberbande nachjagen? Da habe ich gedacht, wir sind manchmal so pfingstlich und charismatisch, wir fragen gar nicht den Herrn, unseren Gott, was wir tun sollen. Wir jagen einfach drauf los und sagen, so, das werde ich jetzt aber, da mache ich jetzt mal Rambazamba. Das hole ich mir zurück. Aber weißt du, auch wenn du Pfingstler und Charismatiker bist, musst du den Herrn fragen, was er vorhat. Hallo? Nur weil du Pfingstler und Charismatiker bist, hast du keinen Freifahrtschein zu sagen, ich bin der Herr, mein Gott, ich kann meine Lösungen finden. Nein, du und ich, wir sind angewiesen auf den Herrn. Wisst ihr, was das Schönste ist, was man auch wissen darf im Leben und erfahren darf, dass man total bedürftig ist, abhängig von Gott. Weißt du, das befreit mich auch ungeheuer. Ich bin nicht so in dieser Verantwortung. Ich bin nicht in diesen Stress gesetzt. Herbert, du musst jetzt eine Lösung finden, auf Biegen und Brechen, wie auch immer. Du bist der Pastor, du musst eine Lösung finden. Nein, das muss ich nicht. Ich muss den Herrn, meinen Gott, fragen, der die Lösungen hat. Und seine Lösungen transportieren. Hallo? Das ist es, was wir tun müssen. Das ist, was du tun musst. Den Herrn, unseren Gott, fragen. Und der David hier heißt, wir jagen manchmal drauf los. Und manches Mal machen wir den Schaden noch größer. Der Trümmerhaufen wird noch verschlimmert, weil wir einfach drauf losgehen. Gut gemeint, gut gewollt, gut gedacht. Aber trotzdem, das Beste, was wir oft denken, ist das Schlechteste für die Befreiung oder die Umsetzung im Leben. Ja, David bekommt Antwort vom Herrn, er bekommt einen Rat vom Herrn und auch gesagt, ja, verfolg sie, du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien. Wisst ihr, das Schlimme manchmal ist, wir lesen gerade in unserer Welt, es gibt ja haufenweise Bücher, wie Menschen in Situationen gehandelt haben, wie Menschen in Situationen in Freiheit gekommen sind oder wie sie den Feind in die Flucht geschlagen haben. Und wisst ihr, bei uns ist die Gefahr, wir lesen so ein Buch und wir übernehmen nur, was wir gelesen haben. Wir sagen, ich mach's wie der das da geschrieben hat. Aber für deine Situation ist nicht das Buch die Lösung, sondern das Einzige, was du aus dem Buch eigentlich herausziehen solltest, so wie diese Person, die das Buch schrieb, den Herrn, seinen Gott, fragte für eine Lösung, für eine Hilfe und die Hilfe bekam, so will ich es auch tun. Ich will nicht seine Lösung nehmen und für mein Leben umsetzen in dem Sinn, sondern ich will fragen, Herr, welchen Weg, welche Lösung, welchen Plan zur Freiheit hast du für mich? Eigentlich sollte dieses Buch uns hinbringen und zeigen, du, guck, da hat einer dem Herrn vertraut und der Herr hat ihm geholfen. Und dann kannst du dein Buch schreiben und sagen, ich bin zum Herrn gegangen, ich habe ihm vertraut und der Herr hat mir so geholfen. Und dann werden die Leute, die dein Buch lesen, sagen, ich muss es nur machen wie der Herbert. Dann funktioniert alles. Und dann lesen sie das Buch, dann tun sie, was der Herbert sagt und sie erleben nicht, was der Herbert erlebt hat. Und sie sagen, mit Gott kann nicht so sein. Das stimmt nicht, das war wohl nur für Herbert, ja, es war in der Situation tatsächlich für mich. Du und ich, wir müssen in den Situationen immer wieder, jeder persönlich, zum Herrn gehen. Denn wir sind alle Priester Gottes, richtig? Die Bibel sagt, du musst dir denken, selbst unsere Kinder, die wir erst in die Kinderkirche begleitet haben, auch mit Gebet. Unsere Kinder, sie gehören zum Königreich Gottes, richtig? Und diese unsere Kinder, das sind schon Priester Gottes. Wir denken immer, Priester volljährig, aha, jetzt wird ein Priester. Nein, nein. Die Bibel sagt, Männer und Frauen, alle, die wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, sind ein heiliges Priestertum. Deine Kinder sind auch Priester Gottes. Und Kinder sind manches Mal glaubensstärker und glaubensmutiger als viele Erwachsene. Wenn du da hineinschaust in die Welt und die Geschichten liest, die die Kinder machen, die zum Herrn gehen und dem Herrn vertrauen, dann und du liest das, dann sagst du, oh, muss machen wie die Kinder. Ja, du musst den Herrn fragen, wie die Kinder. Sie gehen und suchen sich Antworten bei dem Herrn. Auch sie sind Priester im Gottes Königreich. Die Bibel sagt, wir sind ein königliches Priestertum. Ein königliches Priestertum. Gott ist unser König. Wir sind keine Könige, aber wir sind Priester in diesem Königreich. Und unsere Kinder sind mit Könige. Priester, Entschuldigung, der Herr ist der König. Es gibt nur einen König. In unserer Übersetzung steht ja, dass wir Könige sind, steht im Grundtext so nicht, sondern das heißt, wir sind ein Königreich. Wir sind ein Königtum. Und in diesem Königreich sind wir Priester. Weil es gibt nur einen König, das ist Jesus. Wir sind keine Könige. Jesus ist König. Hallo? Jesus ist König. Okay. David nimmt dieses Wort des Herrn auf und David geht her und Vers 9 und 10 lesen wir, da brachen David und seine 600 Männer wieder auf. Beim Besorbach blieben etwa 200 von ihnen zurück, denn sie waren so erschöpft, dass sie nicht mehr weiter konnten. Die restlichen 400 Soldaten überquerten den Bach und setzten die Verfolgung fort. Ich habe gedacht, wie wunderbar, David, was du da getan hast. Da sind 200 Mann, die sagen, wir können nicht mehr, David. Wir sind einfach fertig. Ich habe so gedacht, wie oft ist es sicherlich in Leiterschaft passiert, wir haben Mensch, jetzt beißt die Zähne zusammen, reißt dich zusammen, wird schon wieder, jetzt mach mal. Und wir schicken Leute in einen Kampf oder in eine Situation, dem sie gar nicht gewachsen sind, der Situation, der sie gar nicht gewachsen sind. Ich glaube, dass wir hier auch Barmherzigkeit üben können mit solchen, die nicht mehr können und dass wir ihnen auch eine Verschnaufpause gönnen können. Denn du selber, wenn du nicht mehr kannst, willst sicherlich auch eine Verschnaufpause, oder? Du wünschst das auch für dich. So, wie du willst, dass dir die Leute tun, so tu ihnen auch. Und er lässt sie zurück. Und irgendwie gibt es auch kein Lamento da, keine Diskussion darüber, Mensch, aber mit 400 packen wir es nicht. Warum? Weißt du, wenn da 500 Mann gesagt hätten, wir bleiben zurück, wir sind erschöpft, dann wäre David mit 100 losgezogen. Glaubst du das? Warum? Er hatte das Wort des Herrn. Du wirst sie einholen, du wirst sie besiegen und du wirst deine Familie und dein Besitz zurückholen. Verstehst du? Sein Glaube war nicht in die Männer. Sein Glaube war in das Wort des Herrn. Du wirst sie zurückholen. Und ich bin überzeugt, selbst wenn 590 gesagt hätten, wir sind zu schwach, dann hätte er sie gelassen und er wäre mit 10 weitergezogen und er hätte mit 10 dieses ganze feindliche Räubertrupp da besiegt. Er hätte das genauso geschafft. Warum? Weil sein Vertrauen ging in den Herrn. Wir sind so geneigt, immer auf viel Person, auf die Masse von Mensch unser Vertrauen zu setzen. Also wenn wir alle gehen, dann können wir es schaffen. Nein, manches Mal stolpern wir nur über die müden Beine des anderen und es wäre besser, die Müden würden im Lager zurückbleiben und sich ausruhen und die Kraft haben und Mut gehen, dann ihren Weg gehen, ohne die anderen schief oder scheel anzugucken. Ohne die anderen schief oder scheel anzugucken. Und sie sind auf dem Weg, 200 bleiben zurück, unterwegs finden sie diesen ägyptischen jungen Mann, der Da sehen wir das genau das Gegenbild, nämlich Unbarmherzigkeit. David als barmherziger Leiter sagt, ja, ihr 200, ihr dürft zurückbleiben. Bewacht ihr das Lager, guckt, dass hier alles in Ordnung ist und ruht euch einfach aus. Da sehen wir den Sklaven dieses Ägypters, der ist krank geworden und dieser Philister sagt, was soll ich mich mit so einem kranken Kerl rumquälen? Der lässt ihn einfach in der Wüste, in der Sonne liegen und er sagt, verreck doch halt, Mensch, Wegwerfware. Ich habe gedacht, ist es nicht manches Mal in unserer Gesellschaft, solange wir in unseren Firmen und in unseren Konzernen, solange wir etwas leisten, solange du produktiv bist, dann bist du gern gesehen auf jeder Betriebsfeier, auf jeder Party, die stattfindet. Aber wenn dann deine Seele nicht mehr so mitmacht, wenn dann dein Körper nicht mehr so mitmacht, dann wirst du auch sehr schnell ins Abseits gestellt und man sagt, man kann dich nicht mehr gebrauchen. Du bist nicht mehr wichtig, du bist nicht mehr wertvoll, du bist Wegwerfware. Das sollte im Leib Jesu Christi nicht so sein, sondern die Bibel sagt, wer nicht Barmherzigkeit übt, wird selber mal keine Barmherzigkeit empfangen, wenn er selber Barmherzigkeit nötig hat. David geht hin und wenn wir dann schauen, er holt zurück, was ihm und den Seinen gestohlen wurde. Ab Vers 17, früh am nächsten Morgen, als es gerade hell wurde, griff David mit seinen Männern an. In einer langen Schlacht, die bis zum Abend dauerte. Überleg mal, morgens früh, als es hell wurde, den ganzen Tag, bis es dunkel wurde, circa 12 Stunden, unentwegt, Schlacht. Da war nicht mal, hallo Feind, lass uns mal Pause machen, wir müssen uns ein bisschen erholen. Nein, auch unser geistlicher Kampf ist manches Mal herausfordernd. Die Kämpfe, die wir zu bestehen haben, sind manches Mal nicht leicht. Manches Mal, gerade wenn wir sehen, was wir bis jetzt festgehalten haben, und es scheint uns, wie als wenn es in Schmierseife gepackt gewesen wäre, aus den Fingern zu gleiten. Aber wir müssen wissen, wenn wir das Wort des Herrn haben, dann haben wir auch Mut und dann haben wir auch Stärke und dann haben wir auch Kraft, weil der Herr, unser Gott, mit uns ist. Früh am Morgen griff David mit seinen Männern an. In einer langen Schlacht, die bis zum Abend dauerte, schlugen sie ihre Feinde. Bis auf 400 junge Männer, die auf Kamelen flohen, konnte niemand entrinnen. David befreite die Gefangenen, auch seine beiden Frauen, und eroberte alles zurück, was die Amalekiter erbeutet hatten. Seine Soldaten sahen ihre Familien gesund wieder. Niemand wurde vermisst. Auch ihren Besitz gab David ihnen zurück. Die Rinder, die Schafe, die Ziegen der Amalekiter nahm David mit als Beute. Seine Leute trieben sie vor ihrem eigenen Vieh her und sagten, das ist Davids Beute, obwohl, ja gut, er war ihr Leiter. Aber weißt du, wenn du auch hier anschaust, alle bekamen sie zurück. Sicherlich haben die Kinder und die Frauen bei dieser Entführung sehr viel Stress erlebt. Bei dem Mitansehen, wie ihre Häuser vernichtet werden, bestimmt mit den rohen Angriffen auch des Feindes, der sie einfach gewaltsam in ein anderes, fremdes Land hineinzerrte. Da ist Gewalt geschehen, da ist Leid geschehen. Aber der Herr ist doch der Herr der Wiederherstellung. Und wir sehen, seine Soldaten sahen ihre Familien gesund wieder. Weißt du, der Teufel möchte dich in Hoffnungslosigkeit bringen. Wenn du dann mal alles zurückkriegst, oder wenn du dir zurückholst, was dir genommen wurde, naja, vielleicht habe ich dann kaputte Kinder, vielleicht kaputte Menschen, kaputt dies, kaputt jenes. Ich möchte dich ermutigen, auf den Herrn, deinen Gott, zu vertrauen und dass du sagst, Herr, ich setze mein Vertrauen in dich, dass so wie du bei David und seinen Männern die Frauen, die Kinder und was zu ihnen gehörte, gesund zurückgebracht hast. Ich vertraue dir, dass du auch meine Familie wieder heil machst und dass wir wieder gesund werden und dass wir in eine gesunde Beziehung kommen. Ich bete immer wieder auch für Kinder, wo ich merke, wo in Familien Stress ist und viel Ärger ist. Und da weiß ich, da ist ja dieser Bereich so stark, dass Kinder dann selber Missbrauch erleben durch, sag ich mal, die Gewaltakte, die sie, sag ich mal, ihre Eltern dann erleben. Und ich bete immer wieder, wenn ich in so Situationen bin, und dann segne ich die Kinder. Und ich sage, Herr, lege über sie deinen schützenden Mantel. Lege über sie einen schützenden Mantel der Gnade. Ich bete, Herr, dass das, was sie erleben in ihrem Umfeld, in ihren Familien, ich bete, Herr, dass es höchstens wie durch einen Filter vielleicht zu ihnen kommt, aber lege deinen schützenden Mantel auf sie, schütze diese Kinder, damit ihre jungen Seelen nicht so verletzt werden. Denn dann hat der Teufel mehr gewonnen, dann haben wir wieder eine neue kaputte Generation und das ist es, woran der Feind arbeitet. Sie haben die Leute zurückgeholt. Auch die Erschöpften erhalten ihren Anteil. Vers 21, die 200 Männer, die vor Erschöpfung nicht mehr folgen konnten und am Besorbach zurückgeblieben waren, liefen ihm und seinen Männern entgegen, als diese zurückkehrten. David ging auf sie zu und begrüßte sie freundlich. Da ist nicht, na, ihr Nieten, als würden wir sagen, na, ihr Verlierer, ne, seht ihr jetzt, wir haben es geschafft, ihr Nieten. Nein, nein. David sagte, sie sind genauso wertvoll, genauso wichtig, wie die, die mit mir ausgezogen sind. Die zwar vor Erschöpfung geblieben, aber die das Lager bewacht haben. Sie sind genauso wertvoll, sie sind genauso wichtig und sie bedürfen genauso meiner Freundlichkeit und meiner Liebe, wie die, die mit mir gezogen sind. Von denen, die mit David in den Kampf gezogen waren, dachten einige Männer jedoch nur an ihren eigenen Vorteil. Kennst du das? Man hat einen Einsatz gehabt. Ich denke an so viele missionarische, evangelistische Einsätze oder jemand hat für Kranke gebetet. Hä? Habt ihr gesehen, wenn ich bete, dann werden sie alle gesund. Habt ihr gebetet, wenn ich predige, dann gehen die Hände hoch. Habt ihr gesehen? Versteht, wir wollen den Ruhm haben. Dabei vergessen wir, dass der Herr den Sieg gegeben hat. Dabei vergessen wir, wenn wir gebetet haben mit den Kranken, dass der Herr die Kranken geheilt hat. Dabei vergessen wir, dass wenn wir zerstörte Seelen aus ihrem Umfeld geholt haben, dass der Herr derjenige ist, der die Seele wieder heilt. Er ist es, der uns führt zu frischen Wassern. Er ist es, der uns auf grüne Auen führt. Und er deckt uns einen Tisch. Und es ist der Herr, dein Gott, der dir Gesundheit und Kraft gibt, ein Vermögen zu schaffen. Eigentlich haben wir nichts, worauf wir uns einbilden könnten. Denn wir könnten krank sein, wir könnten schwach sein und wir könnten total abhängig sein und wir könnten irgendwo am Existenzminimum dahin vegetieren, weil wir keine Kraft und keine Gesundheit haben. Nein, lasst uns, wenn wir gesund sind und wenn es uns gut geht und wenn wir Kraft haben, dann lasst uns dem Herrn, unseren Gott, danken, dass er uns gesund erhält. Denn denken wir auch daran, wie viele Dinge wir in unserem Leben getan haben, die eigentlich unserer Gesundheit und unserem Leben schaden. Und trotzdem ist der Herr, unser Gott, da und der uns gesund erhält und der uns fest erhält und der sagt, ich lasse dich nicht. Er ist derjenige, der uns schützt. Wir haben nichts, worauf wir uns einbilden können. Der Liederdichter schrieb mal so, nichts habe ich zu bringen, Herr, alles Herr bist du. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und eingebildet sein, stolz zu sein, das ist gefährlich, weil die Bibel sagt, solche Menschen kommen zu Fall. Und dann lernen sie hoffentlich Menschen kennen und sind in einem Umfeld, wo sie Menschen erleben, die barmherzig mit ihnen sind, gütig und gnädig mit ihnen umgehen. Und diese, die mit David in den Kampf gezogen waren, dachten nur an ihren Vorteil. Sie forderten, die hier haben uns in der Schlacht im Stich gelassen. Also sollen sie auch nichts von der Beute bekommen, die wir unter Lebensgefahr den Feinden entrissen haben. Ihre Frauen, merkt ihr hier, wir waren in der Schlacht, wir haben es gemacht, wir haben entrissen, wir sind diejenigen. Ihre Frauen und Kinder dürfen sie mitnehmen. Weiter haben sie hier nichts mehr verloren. Ihr habt nicht gekämpft, also seht zu, wo ihr bleibt. Doch da schritt David ein. Nein, meine Freunde, so machen wir es nicht. Und wenn du Dinge erlebst, wo jemand niedergemacht wird, runtergemacht wird, da solltest du aufstehen in Liebe und Sanftmut und Güte und sagen, hört zu, meine Freunde, so machen wir es nicht. So machen wir es nicht. Wir sind barmherzig, wie unser Herr barmherzig ist. Wir lernen Sanftmut, wie unser Herr sanftmütig gewesen ist. Nein, meine Freunde, so machen wir es nicht. Denn alles hat uns der Herr geschenkt. Alles hat uns der Herr geschenkt. Den Sieg, den wir da errungen haben, das haben wir ihm zu verdanken. Wisst ihr, diese hartherzigen Männer, die haben ja ihre Zuflucht vorher nicht mal bei dem Herrn gesucht. Sie hatten das Glück, dass David einer war, der zum Herrn ging. Sonst wären sie alle aufgesessen. Sonst wären sie alle ohne ihre Familien geblieben. Oder hätten das Desaster noch schlimmer gemacht, in dem sie gerade steckten. Aber Weißt du, da war einer, der suchte den Herrn. Und dank sei Gott für Leute, die zu Gott gehen und Antworten bei Gott suchen und ihre Antworten nicht allein bei Menschen suchen. Das spricht nicht dagegen, dass wir nicht Beratung suchen, weil die Bibel sagt, mit weiser Überlegung führe Krieg. Und Pläne kommen durch Beratung zustande. Und Pläne scheitern, wo keine Beratung ist. Das eine hebt das andere nicht auf. Aber weißt du, diese Männer, sie haben nicht gefragt. Und sie präsentierten sich im Schatten eines anderen auf einmal als die Kings. Du brauchst dich nicht als King zu präsentieren. Dass du so stabil dastehst, dass du so gesund deinen Weg gehst, dass du sicher in deinem Glauben gehst, das hast du ihm zu verdanken, das hast du dem Heiligen Geist zu verdanken, der dich lehrt, der dich tröstet, der dich auferbaut, der dich stärkt, der durch manche Situationen, die Menschen um dich herum nicht mitbekommen haben, da hat er dich durchgetragen, da hat er dich manchmal vielleicht durchgeschleift. Aber du bist hier, weil der Heilige Geist dich durchgetragen hat. Es ist kein Ruhm, den wir für uns da in Anspruch nehmen können. Es ist der Herr, unser Gott, der es gemacht hat. Und das macht David auch ganz klar. Denn alles hat uns der Herr geschenkt. Er hat uns bewahrt. Wir hätten ja auch Riesenverluste machen können. Und was geschieht? 400 Mann ziehen aus. 400 Mann kommen zurück. Mit Familie, mit allem drum und dran und mit Riesenbeute. Wir hätten doch wirklich, wirklich auch den Hintern voll bekommen können. Denn er hat es uns den Sieg geschenkt. Er hat uns bewahrt und uns über diese Räuberhorde siegen lassen. Er hat es getan. Weißt du, wenn der Herr unser Haus nicht bewacht, dann wachen wir umsonst. Du kannst dein Haus absichern mit Elektronik und Technik, so viel du willst. Glaube mir, ein Einbrecher kommt trotzdem rein, wenn er will. Er kommt rein. Das Einzige, was Menschen abhalten kann, von dir und deinem Gut wegzubleiben, fernzubleiben, ist der Schutz des Allmächtigen. Das ist der Schutz des Herrn. Er schützt es und er ist in der Lage, was wir nicht tun können, den Schrecken über Menschen zu bringen, die Übles tun wollen, die als Diebe auftreten wollen. Der Herr ist in der Lage. Und ich bete immer wieder auch für unser Gebiet, nicht nur für unsere Gemeinde, auch für das ganze Gewerbegebiet. Ich sage, Herr, ich spreche Schutz aus über unser ganzes Industriegewerbegebiet, in dem wir hier sind. Und ich bete, Herr, wenn böse Menschen kommen, mit böser Absicht, wenn Diebe kommen, Herr, komm über sie mit deinem Schrecken. Verjage sie aus diesen Straßen. Verjage sie aus diesem Gebiet. Und der Heilige Geist, überführe sie von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Wir wollen, dass sie gerettet werden. Aber du kannst trompeten, so viel du willst. Aber weißt du, im Unsichtbaren, da raschelt der Herr einmal ein bisschen und der Feind flieht. Verstehst du, dein ganzer Lärm hat es nicht gebracht. Deine ganzen Sicherheitsvorkehrungen haben es nicht gebracht. Aber da ist dieser leise Wind des Herrn und auf einmal ist Schutz da, ist Freiheit da, ist Frieden da. Er hat uns bewahrt und uns aus dieser Räuberhorde, über diese Räuberhorde siegen lassen. Und da sollte jemand eurem Vorschlag zustimmen. Nee, ich stimme euch 400 Mann nicht zu. Ich kann euch, weißt du, manchmal muss Leiterschaft da aufstehen und sagen, Leute, ich stimme hier jetzt nicht zu. Das ist jetzt nicht in Ordnung, was da läuft. Das ist jetzt nicht im Willen des Herrn. Da müssen wir manches Mal auch ein Nein sagen. Wer zurückbleibt und das Lager bewacht, soll genauso viel erhalten wie jene, die in den Kampf ziehen. Alle sollen die Beute miteinander teilen. Das hat er zum Gesetz gemacht für ganz Israel. Und ich finde das so stark. Weißt du, wir sind ja manches Mal so, ich denke noch an meine Jugend, an meine jungen Jahre, junger Pastor. Ich habe immer gesagt, naja, ich und die jungen Leute, wir sind die, wir gehen auf die Straße. Die Alten, die können in der Gemeinde beten, so haben sie auch einen Auftrag und so weiter und so fort. Verstehst du? Aber irgendwann habe ich erkannt, dass wir draußen den Sieg hatten, dass wir draußen Erfolg hatten in Evangelisation, das lag vor allen Dingen an denen, die gebetet haben. Das lag vor allem an denen, die geistlichen Kampf geführt haben. Das lag denen, die hat keiner gesehen, die standen vor keinem Mikrofon, sie standen auf keiner Bühne, sie waren vielleicht irgendwo hinter einem Stuhl, kniend auf einem Kissen und sie haben gebetet für den Sieg in dem Namen Jesu. Leute, bilde dir nichts ein. Wenn du einen Sieg hast, dann denke daran, du warst es nicht. Du warst das nicht, es ist der Herr, dein Gott, der es gemacht hat. Es ist der Herr, dein Gott, der es gemacht hat. So, wir wollen manches Mal die Erschöpften oder die, die in Gefangenschaft sind, in ihrem Loch lassen. Der Herr ist damit nicht einverstanden. Der Herr ist betrübt über solche Zustände, wenn wir so eine Haltung in unserem Leben haben. In Jesaja 42, Vers 22 ist der letzte Vers, den ich euch heute Abend so lese. Da heißt es, sagt Gott von seinem Volk, Jesaja 42, 22, doch ist es jetzt noch ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind allesamt in Löchern gefesselt. Er spricht von seinem Volk. Und in Kerkern werden sie versteckt gehalten. Sie sind zur Beute geworden. Und da ist keiner Retter zur Plünderung. Und niemand sagt, gib wieder heraus. Gib wieder her. Das ist, habe ich gedacht, das hat mich direkt an diesem, habe ich so verbunden mit diesem David. Herr, was sollen wir tun in dieser Situation? Was ist unser nächster Schritt? Der Herr sagt, geh hin und befreie die Leute. David ging hin und befreite die Leute. Und weißt du, viele, auch unsere Brüder und Schwestern, ob nun in unserer Gemeinde oder in anderen Gemeinden, ich spreche jetzt einfach insgesamt, viele Leute, Christen, wiedergeborene Gläubige in unserem Land, sie sitzen gefangen in Löchern, sie sind eingesperrt in Kerkern. Irgendwo haben sie, wenn wir schauen, wie sie in den Kerker, in die Löcher gekommen sind, dann sagt die Schrift in Jesaja, sagt Gott zu den Propheten, das kam, weil sie den Weg des Herrn verlassen haben. Sie haben den Weg des Herrn verlassen und dann kamen sie in Löchern. Vielleicht hast du irgendwo gesündigt. Du bist gegen den Herrn gegangen. Du hast dein eigenes Ding gemacht. Und du bist ins Loch gefallen. Und jetzt scheint es so, als wenn du da nicht rauskommst. Und der Herr zeigt uns, dass manches Mal Menschen nicht mehr alleine raus können. In Jesaja 42 sagt Gott ganz klar, mein Volk ist in Kerkern, es ist in Löchern. Und Gott, er beanstandet etwas. Er sagt, da ist keiner, der ruft, keiner, der sagt, gib, Teufel, gib heraus. Keiner geht dem Feind, bietet ihm die Stirn und sagt, gib heraus. Gib heraus. Und dann sagt er im nächsten Vers, wer will in Zukunft darauf hören? Wer will in Zukunft Acht haben darauf? Worauf? Nämlich, dass du siehst jemand, der ist gefangen in seiner Sünde. Du siehst jemand, der ist vielleicht verstrickt sogar in seiner Bosheit. Du siehst jemand, der ist am Boden zerstört wegen der Dinge, die in seinem Leben geschehen sind, sei es durch ihn selber oder sei es durch andere. Und da helfen manches Mal nicht einfach nur diese Glaubens- oder sehr oft nicht diese Glaubensparolen, sei nur mutig und steh nur auf und dem Mutigen gehört die Welt. Nein, da ist es manches Mal, dass du in die Fürbitte, in den Riss treten musst, dass du hergehen musst und sagen, im Namen Jesu, ich bete für diese Person. Ich stehe ein für diese Ehe. Ich stehe ein für diese Familie. Ich stehe ein für diese Notsituation. Ich stehe ein für diese Person, die in Krankheit gefangen ist, geschlagen ist von ihrer Krankheit, gekennzeichnet von ihrer Krankheit. Da nützt kein Wort. Du sei nur mutig, der Herr ist dein Arzt. Weißt du, das haben diese Leute, die in solchen Situationen stecken, so oft hunderte Male schon gehört, dass es ihnen zum Hals rauskommt. Das ist nicht, was hilft, sondern jeder dieser guten, klugen Ratschläge bringt sie oft noch mehr in Depression oder Gefangenschaft und in Mutlosigkeit. Nein, hier bedarf es Leute, die aufstehen und die anfangen zu beten und sagen im Namen Jesu, ich stehe dagegen auf und ich trete ein für meine Schwester. Ich gehe an gegen den Feind und ich sage, Teufel, gib heraus. Ich sage, Teufel, lass los. Sie haben einen Bund mit dem Herrn und da kannst du kühn auftreten. Denn jeder deiner Brüder und Schwestern, die irgendwo gefallen sind, die irgendwo im Loch hängen, die irgendwo im Kerker sitzen, sie haben einen Bund mal mit dem Herrn geschlossen. Selbst wenn sie diesen Bund verlassen haben sollten, der Herr verlässt seinen Bund nicht. Er steht zu seinem Bund und er wartet darauf, dass du und ich eintreten für die, die festsitzen, für die, die nicht mehr rauskommen, für die, die sich nicht mehr selbst befreien können. Selbst dieser Lazarus, der 4 Tage tot war. Und Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Und ihr wisst, er war in Binden, in diese toten Tücher gewickelt. Und dann muss er so rausgekommen sein, so Zentimeter für Zentimeter, denn er war ja umhüllt. Und dann sagt Jesus, nehmt ihm die Binden ab. Auch in unserem Leben und in unserem Alltag, auch im Gemeindealltag, in deinem Berufsalltag, in deinem Familienalltag, da gibt es Menschen, Die sind zwar rausgekommen aus Situationen, aber sie sind noch gefangen in ihren Grabtüchern. Sie sind noch gefangen in ihren Bindungen aus der Vergangenheit. Deshalb bieten wir ja auch reinigender Strom an, Cleansing Classes oder wie auch immer das in verschiedenen Gemeinden genannt wird, um Menschen zu helfen und zu zeigen, so kannst du rauskommen und so kannst du draußen bleiben, so kannst du in Freiheit leben. Das ist ein Weg, den wir zeigen und wo wir auch in Freiheit gehen, gerade auch über das Dienstwochenende, das ja so segensreich auch war, gerade vor ein paar Wochen hier. So, der Herr, unser Gott, hat dich und mich gerufen, auch für die Schwachen, für die Erschöpften einzutreten. Nimm diese drei Dinge mit. Egal wie schwierig deine Umstände sind, egal wie schlimm es um dich herum ist, egal wenn alles nur noch ein Trümmerhaufen ist, dann mach es wie David. Geh zu dem Herrn, such deine Zuflucht beim Herrn. Sag, Herr, ich habe keine Lösung für meine Situation. Du brauchst nicht so religiös klug sein, dass du sagst, Herr, ich habe ich habe dein Wort und ich habe die Vorstellung und jene Vorstellung. Weißt du, manches Mal hilft dir das alles nicht. Da musst du frisch von Gott hören. Da musst du ganz einfach frisch von Gott hören. Und ich ermutige dich, erstens, egal wie verfahren deine Situation ist, flieh zum Herrn. Such deine Zuflucht bei dem Herrn. Frage ihn um Rat und der Herr wird dir Rat geben. Dann wird er dir sagen, wie du aus dieser Situation herauskommst. Suche jemand, der eine geistliche Person ist, mit der du zusammen auch beten kannst. Bete mit ihm. Lass uns beten für die Situation. Ich meine nicht so geistlichen Tief- oder Überflieger. Leute, die schon ihre religiöse Weisheiten mit dem Schaumlöffel gefressen haben. Das meine ich nicht. Ich spreche von Leuten, die wirklich wissen, ich kann nichts tun. Ich vermag nichts. Alles kann nur der Herr tun. Meine gut antrainierten, psychologischen, theologischen, angelesenen Weisheiten können nicht immer helfen, können oft nicht helfen, muss ich sogar sagen. Und dann müssen wir zum Herrn gehen. Herr, gib ein frisches Wort, ein Rhema-Wort für diese Situation. Der Herr wird es geben für eure Situation. Geh, suche deine Zuflucht bei dem Herrn. Dann ist es wichtig, dass du hergehst und dass du das auch umsetzt, was der Herr da macht. Du fängst an zu beten und ich möchte dich ermutigen, wenn deine Familie, wenn es wirklich ein rauchender Trümmerhaufen ist, wenn dein eigenes Leben so ein rauchender Trümmerhaufen ist, wenn du sagst, ich bin vom Feind verschleppt, geh zum Herrn, flieh zu ihm, suche geistliche Menschen in deinem Umfeld, in der Gemeinde, sag, betet für mich, helft mir. Und dann werden wir beten, dann werden wir den Rat des Herrn suchen für deine Situation. Und dann werden wir aber auch tun, was der Herr sagt. Und dann tu du, was ich letzte Woche sagte. Wir haben einen Schiedsrichter in uns, den Frieden, richtig? Der Friede, er ist unser Schiedsrichter. Da habe ich doch sehr laut getrillert, nicht wahr? Der Schiedsrichter, der unser Frieden ist. Und dieser, verstehst du, wir wollen manches Mal Leute, die in Gefangenschaft, die Schrift sagt, in vom Teufel gefangen sind, seinen Willen zu tun. Wir meinen, dass wir durch Worte und Parolen sie rausbringen. Und du hast festgestellt, das funktioniert nicht so. Weißt du? Und wir wollen dann, mach es so und dies noch und der Unfriede, den wir schaffen, wird noch größer. Es ist doch besser, dass du hergehst und das tust, was zum Frieden dient. Wenn dein Rat, den du geben willst, noch mehr Unfrieden schafft, dann behalte deinen Rat für dich, egal wie super cool er ist. Aber wenn dein Rat noch mehr Unfrieden schafft, behalte ihn für dich, dann bete, dass diese Dinge in Existenz kommen im Leben des anderen. Aber du bist berufen, auch im Gebet und durch deine Haltung, auch als Friedensstifter, deine Umstände wieder in Ordnung zu bringen, deine Familie wieder heil werden zu lassen. Deine Familie ist vielleicht gefangen, verstrickt in den Wirren des Teufels. Und du kannst sagen, in Jesu Namen, ich fordere meine Familie zurück. Ich fordere meine Familie zurück in Jesu Namen. Und du weißt, dass die Engel Gottes dabei sein werden und sie werden Freiheit bringen für deine Situation, für die Menschen, die dir an deinem Herzen liegen, für die Menschen in deinem Umfeld. Suche den Rat des Herrn, suche Zuflucht bei ihm, suche seinen Rat und dann setze um, was er dir sagt. Und dann sei barmherzig mit denen, die schwach sind, die im Loch sitzen. Sei barmherzig mit denen, die sich selber nicht mehr helfen können. Da hast du Autorität, im Namen Jesu zu sagen und zu beten, Vater, ich trete für sie ein. Ich verwende mich für sie. Und wenn du diese Entscheidung triffst, ich kann dir sagen, der Heilige Geist wird dich im Alltag irgendwo erinnern, vielleicht sogar gerade, wenn du bei deinem Döner sitzt Und der Herr wird sagen, du, da ist gerade jemand so in Not. Bete für ihn. Dann legst du deinen Döner auf die Seite und dann betest du erstmal für die Person. Und dann sprichst du Freiheit aus über diese Person. Versteh, folge dem Wink des Heiligen Geistes. Er wird dich leiten. Er wird dir auch zeigen, wenn wir das wollen, wenn wir Menschen in Freiheit bringen wollen, dann wird er uns zeigen, wo Menschen auch im Loch sitzen. Und dann haben wir auch die Gnade und die Autorität vom Herrn her, die Menschen da rauszuholen. Niemand spricht, gib heraus. Und der Herr sagt, du kannst auch kühn sagen, gib heraus. Gib meine Frau heraus, Teufel. Gib meinen Mann heraus, Teufel. Gib meine Kinder heraus, Teufel. Gib meine Eltern heraus. Ja, gib sie heraus. Ja, du musst dem Teufel ja vielleicht nicht mal ansprechen. Ich fordere sie heraus. Wie auch immer, wenn du ängstlicher bist. Also ich gehe und sage dem Teufel so oft, ich sage, du gibst das jetzt raus. Du gibst das jetzt raus. Du gibst diese Person jetzt raus. In Jesu Namen, ich fordere sie. Weil Gott sagt, da ist niemand, der da so spricht. Niemand sagt, gib heraus. Niemand sagt, gib her. Will da jemand sein, der so spricht, sagt Gott? Will da jemand so eintreten, sagen, gib her? Das wollen wir tun. Suche Zuflucht beim Herrn. Er wird dir Rat geben. Setze um, was der Herr dir klar macht. Und dann kümmere dich um die, die dich brauchen. Unsere Parolen helfen niemand, der im Loch ist. Da musst du hergehen, deine Hand ins Loch stecken und sagen, ich hol dich raus. Ich nehme dich an der Hand. Und wenn du stolperst, ich stütze dich. Und der Herr sagt außerdem auch, ich stütze dich an deiner Rechten. Ich halte dich an deiner Rechten. Ich lasse dich nicht. Der Herr hält uns an unserer rechten Hand. Das ist doch so stark. Er hält uns an unserer rechten Hand. Und er sagt, ich lasse dich nicht. Ja, ich lasse dich nicht. Jesus, ich danke dir für deine große Güte, für deine Liebe, mit der du uns umgibst. Ich danke dir auch für dieses gute Beispiel hier von David. So ein Musterherr auch. Wie man in einer schwierigen Situation total in Freiheit rauskommt und total mit Sieg rauskommt und dann noch ja mit großer Beute rauskommt. Der Herr sagt, du wirst nicht nur gerade herauskommen, der Herr sagt, du wirst auch Beute machen. Er sagt, ich werde dir erstatten, was die Heuschrecken und das Geschmeiß gefressen haben, das Ungeziefer. Der Herr sagt, ich werde es dir erstatten. Das ist ein Versprechen von Gott. Ich werde es dir erstatten. Du musst es gar nicht mal einfordern. Du gehst mit dem Herrn. Der Herr sagt, du, während du auf dem Weg bist, ich erstatte dir es. David hat alles zurückbekommen und dann noch Riesenbeute. Und ich danke dir, Herr. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du im Alltag uns daran erinnerst. Erinnere uns daran, Heiliger Geist. Erinnere uns daran. Erinnere uns daran, dass du ja mit uns gehst und dass du der Herr es bist, der den Streit führt. Dass du es bist, der den Kampf führt, während wir mit dir unterwegs sind. Danke, Herr, für deine Gnade, für deine Macht und Stärke, die du in unserem Leben erweist. Danke für alle Hilfe, für alle Heilung, für Wiederherstellung. Und ich spreche aus, Teufel, im Namen Jesu, gib die Familien heraus, gib die Ehefrauen heraus, gib die Ehemänner heraus, gib die Eltern heraus, gib die Kinder heraus. Wir fordern sie für das Reich Gottes. Jesus hat den Kaufpreis für sie bezahlt. Wir fordern sie in dem Namen Jesus. Halleluja. Amen. Und jetzt lass uns zum Herrn gehen. Und wenn du heute Abend hier bist, du sagst, Mann, ich brauche jemanden, der meine Hand nimmt. Ich bin in so einem Loch. Dann komm und bete. Dann betet aber ernsthaft und sag, Teufel, gib heraus. Dann kannst du es beten für die Person. Und vielleicht willst du nur einfach sagen, Herr, ich will mal meine Zuflucht bei dir suchen. Vielleicht brauchst du einfach nur mal wieder Erholung für deine Seele, dass sie einfach mal wieder zur Ruhe kommt. Und so geh zum Herrn, sag, Herr, du bist meine Stärke, du bist meine Zuflucht. Und danke, dass du mich versorgst, dass du meine Seele heilst und auch versorgst. Halleluja, Halleluja.